den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
Aktuell entsteht der Podcast in Kooperation mit der Akademie der Wissenschaften in Hamburg.
Darüber hinaus danken wir Andreas für die Mitarbeit bei dieser Folge.
Die Katze war aus dem Sack. Statt des im ersten Wahlgang führenden Ex-Ministers und Duisburger Oberbürgermeisters Karl Jarres schickte die Rechte im zweiten Durchgang den Weltkriegsveteran Paul von Hindenburg ins Rennen um das Reichspräsidentenamt. Wie reagierte das republikanische Lager? Es präsentierte sich sichtlich überrascht von dieser Wolte und trotzig optimistisch, dass das deutsche Wahlvolk dem reaktionären Schwenk eine Absage erteilen würde. So ganz sicher war man sich dessen zumindest in sozialdemokratischen Kreisen aber offensichtlich nicht, weshalb sich das Hamburger Echo in seiner Ausgabe vom 10. April ausgiebig im europäischen Ausland rückversicherte, dass die dortige Öffentlichkeit diese Kandidatur ziemlich durchweg negativ beurteilte. Frank Riede liest für uns die Presseschau, die dabei herauskam und die eindeutig solche Wähler als Zielgruppe adressierte, die mit einem Votum für den kommunistischen Bewerber Ernst Thälmann liebäugelten.
Ausgerechnet Hindenburg, die Katastrophe des Rechtsblocks. Der wahre Präsidentschaftskandidat der Rechten heißt nicht Hindenburg, sondern Wilhelm von Hohenzollern. Aber es wird dir nichts helfen. Wen die Götter verderben wollen, den schlagen sie mit Blindheit. Uns kann die Entscheidung der Schlauberger im Löbel-Ausschuss nur recht sein. Kaum jemals seit ihrem Bestehen wird unsere Partei ihre Massen so geschlossen an die Wahlurne bringen wie am 26. April. Mit der Kandidatur Hindenburg sind die letzten Hüllen gefallen. Das gesamte arbeitende Volk wird nunmehr wissen, dass der Kampf zwischen Republik und Monarchie nicht eine Spielerei um leere Verfassungsformen, sondern ein Kampf um politische und soziale Inhalte aller ernstester Art ist. Was die kommunistische Propaganda und leider auch manchmal gewisse Leute unseres linken Flügels behauptet haben, dass der Kampf um die Demokratie und die Republik nicht im Mittelpunkt der politischen Entscheidung stände, ist schlagend widerlegt. Es zeigt sich jetzt, dass die Junker und Schlotbarone nicht genauso gut in der Republik wie in der Monarchie ihr Schäfchen ins Trockene bringen können. Es zeigt sich jetzt, was wir immer behauptet haben, dass der Kampf um die Republik der Kampf um reale Güter der Arbeiterklasse ist. Niemand hat das besser begriffen als die rote Fahne selbst. Zitat: Arbeiter organisiert den Kampf für eure Republik, Zitat Ende. Und an anderer Stelle Zitat: Hindenburg ist nicht eine Person, sondern ein Programm. Es ist das Programm der Junker, der Generäle, der Großbankiers und der Großindustriellen, das Programm des 12-Stunden-Tages, des Hungerlohnes und der Niedertretung des Proletariats. Hindenburg, das ist die Militärdiktatur, Zitat Ende. Bravo, rote Fahne. Schöner hätten das auch wir nicht sagen können. Wer glaubt ihr noch, wenn sie hinterher noch verlegen fortfährt, Zitat, aber das Hindenburg-Programm ist auch das Marx-Programm, Zitat Ende. Kein räudiger Hund auf der Straße wird diesem Knochen mehr nachlaufen. Vielleicht hätten ihr manche noch geglaubt, wenn der Kampf um Marx und Jarres gegangen wäre. Der Unterschied zwischen Marx und Jarres konnte für manchen Proletarier verwischt werden. Der Unterschied zwischen Marx und Hindenburg niemals. Die gesamte übrige republikanische Presse nimmt den Schlager des Rechtsblocks mit hellem Vergnügen auf. Der Vorwärts schreibt, Zitat, die Aufstellung Hindenburgs ist ein letzter verzweifelter Versuch der Reaktion, sich an der Macht zu behaupten. Gelingt er, dann ist der Staatsstreich schon halb vollbracht und der Bürgerkrieg eingeleitet. Misslingt er, dann marschieren die Republikaner über die Trümmer der gefallenen Festung, wir Sozialdemokraten voran, Zitat Ende. Und die Frankfurter Zeitung sagt, Zitat, der Rechtsblock spekuliert offenbar darauf, mit Hilfe einer Kandidatur Hindenburg zu den 10¼ Millionen Stimmen, die er am 29. März erhalten hat, noch einige Millionen Stimmen hinzuzugewinnen. Diese Spekulation hätte nur dann eine geringe Chance, wenn das deutsche Volk aus lauter politisch urteilslosen Wählern bestünde, denn das ganze schwarz-weiß-rote Lager war ja schon beim ersten Wahlgang für Dr. Jarres eingetreten. Es ist an sich eine Geschmacklosigkeit sondergleichen, den 78-jährigen Feldmarschall, der sein ganzes Leben lang mit Politik nichts zu tun hatte und nichts von ihr versteht, jetzt als Kandidaten für einen der politischsten Posten herauszustellen, den es im Reich überhaupt gibt, und ihn so unnötigerweise in die Arena des Wahlkampfes hineinzuzerren. Wenn der Generalfeldmarschall, wie zu erwarten steht, am 26. April unterliegt, dann mögen er und seine Freunde sich bei den Wahlmachern des Rechtsblocks bedanken, die in ihrer Verlegenheit nichts anderes wussten, als diese untaugliche Kandidatur zu proklamieren. Zitat Ende. Die Germania äußert sich ruhig und ironisch. Zitat: All das, was eintreten wird, wenn Hindenburg Präsident werden sollte, muss sich das deutsche Volk reiflich überlegen. Und da wir nicht daran zweifeln, wird Hindenburg am 26. April nicht gewählt werden. Es ist jammerschade, dass dem verdienten General und sympathischen Menschen diese Niederlage nicht erspart bleibt. Die Schuld daran trifft lediglich die, die selbst das Ruhebedürfnis eines 80-jährigen Greises nicht achten, um im Trüben fischen zu können. Zitat Ende. Die Auslandspresse deutet die Kandidatur Hindenburg mit erfrischender Deutlichkeit als das, was sie ist. Der römische Messaggero schreibt, Zitat: Die Kandidatur Hindenburg ist eine Herausforderung an die Republik. Hindenburg ist nichts weiter als der Bannerträger der Hohenzollernschen Monarchie. Zitat Ende. Der Prager Venko sagt, Zitat: Die Kandidatur Hindenburg ist ein zynischer Hohn auf die europäische Demokratie. Zitat Ende. Das Prager Tageblatt bemerkt, Zitat: Deutschland ist in seinem gegenwärtigen Zustand auf Kredit angewiesen und es ist nicht fraglich, dass das Auslandskapital auf die Wahl eines Generals negativ reagiert. Zitat Ende. Die Wiener Arbeiterzeitung erklärt, Zitat: Die Kandidatur Hindenburg ist eine Provokation der Vernunft. Der Rechtsblock muss von allen Göttern verlassen sein, wenn er nun mit dem uniformierten Popanz herausrückt. Zitat Ende. Die Neue Freie Presse Wien nennt die Kandidatur Hindenburgs einen traurigen Missgriff. Zitat: Hindenburg als Reichspräsident wäre der sichere Verlust des mühsam errungenen internationalen Vertrauens. Zitat Ende. Die Basler Nationalzeitung schreibt von einem lächerlichen und gefährlichen Spiel. Die Kandidatur habe aber das Gute, dass sie jeden zwingt, Farbe zu bekennen. Das Journal de Genève sagt, Zitat: Die Kandidatur Hindenburg ist eine nationalistische Manifestation gegen die Regierung Luther-Stresemann. Aber man soll ihre Bedeutung nicht übertreiben. Er ist seit dem Krieg nicht schlauer geworden, er ist weder ein Napoleon noch ein Bismarck noch ein Mussolini, nicht einmal ein Napoleon der Dritte. Zitat Ende. Der Manchester Guardian meint, Zitat: Die Wahl Hindenburgs bedeutet die freiwillige Rückkehr zur Vergangenheit, in der das deutsche Volk nicht Herr seiner Geschicke war. Der Bankrotterklärung der Deutschen Republik durch Hindenburg stände in Marx ein Mann gegenüber, der seine staatsmännische Befähigung in dem Feuer der Nachkriegspolitik bewiesen hat. Zitat Ende. Standard sagt, Zitat: Hindenburg ist seit Kriegsende der Sammelpunkt allen militaristischen und monarchistischen Fühlens. Zitat Ende. Der Tombe stellt fest, dass nach der Aufstellung Hindenburgs zum Präsidentschaftskandidaten durch die Parteien der gegenwärtigen Regierungskoalition die seit Wochen von den alliierten Kabinetten erörterte Frage der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit der deutschen Garantieangebote eine unzweideutige Antwort gefunden habe und man nunmehr auch in London und Brüssel einsehen müsse, dass mit einem Deutschland, dessen Regierungsparteien den Schildhalter der Hohenzollern an die Spitze des Landes zu stellen entschlossen sind, der Abschluss eines Garantievertrages unmöglich ist. Tombe und Liberté glauben, dass man die Popularität Hindenburgs, der die Verantwortung für die Niederlage trägt, gewaltig überschätze. Die Aussichten von Marx werden sich eher verbessert als verschlechtert haben. Die Niederlage Hindenburgs würde das Gute haben, dass es zu einer reinlichen Scheidung der Geister kommen und die Demokratie in Deutschland eine beträchtliche Erstarkung erfahren würde, zumal nach der Niederlage, die Stresemann durch die Deutschnationalen erlitten habe. Die Stellung der gegenwärtigen Reichsregierung mit der Wahl des Kandidaten der Linkspartei unhaltbar werden müsse. Politiken Kopenhagen sagt, Zitat, für einen politisch denkenden Deutschen kann die Wahl am 26. April überhaupt keine Frage sein. Ein Deutscher, der nur ein wenig Ahnung von europäischen Verhältnissen hat, muss sich sagen, dass die Kandidatur Hindenburg ein Irrsinn ist und ihre Durchführung die größte politische Dummheit in der Geschichte der Republik wäre, Zitat Ende. Kehren wir nach dieser Rundreise ins Ausland, nach Deutschland und nach Hamburg zurück. Die Hamburger Nachrichten stehen bereits betrübt vor ihrer verhagelten Petersilie. Sehr unwillig und wenig temperamentvoll knurren sie über das Presseungewitter des Auslandes. Die Hamburger Volkszeitung, in einem peinlichen Vorgefühl der fürchterlichen Pleite, ärgert sich über den Vorwärts, der die selbstverständliche Parole ausgibt, Zitat, »Wer Thälmann wählt, wählt Hindenburg«, Zitat Ende. Die Volkszeitung nennt dies der Weisheit letzter Schluss. Es ist gewiss und wahrhaftig ihr letzter. Die KPD ist aus den politischen Entscheidungen in Deutschland ausgeschaltet. Was sie mit ihrem Thälmann treibt, ist leerer Mumpitz, Humbug und Stuss. Die gute Alte hat sich glücklich auf den alten Teil gesetzt, möge sie in Frieden verwesen. Wir aber sagen, die letzte Stimme gegen Hindenburg, die letzte Stimme für Marx. Zwischen diesen beiden Namen fällt jetzt die Entscheidung.
Nachdem wir gestern in die Abgründe der Militärexpedition in Marokko geblickt haben, heute Hindenburg, von dem wir im Jahr 1933 erfahren,
begrüße ich die deutsche Jugend. Ihr müsst einst das Erbe der Väter auf eure Schulter nehmen, um es zu erhalten, zu festigen und auszubauen. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, muss die Jugend Ein- und Unterordnung und hierauf gründen, Verantwortungsfreudigkeit lernen. Nur aus Mannszucht und Opfergeist, wie solche sich stets im deutschen Heere bewährt haben, kann ein Geschlecht entstehen, das den großen Aufgaben, vor welche die Geschichte das deutsche Volk stellen wird, gewachsen ist. Nur wer gehorchen gelernt hat, kann später auch befehlen.
Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.